Gut, also, spannendes Thema heute. Und ich muss ja noch was gut machen. Von vor 2 Wochen, oder? Die Single-Predigt hat ja einiges ausgelöst. Zugegebenerweise hat selten eine Predigt so viel ausgelöst an Reaktionen. Da gab es wirklich viele Singles, die waren extrem ermutigt, herausgefordert für Gegenwart und Zukunft. Da muss ich auch noch was zu sagen, vielleicht besonders die im Abend da waren, denn im Abend habe ich diesen Zusatz noch gebracht, wo es auch um Partnersuche geht in der Chapel. Idealer Platz hier in der Chapel. Wer also nur morgens da war, hört euch bitte die Predigt nochmal an, beziehungsweise die letzten 20 Minuten. Deswegen ist die Predigt halt ein bisschen länger geworden am Abend. Ich habe die Leute gefragt, wollt ihr noch? Es kommt noch ein kleiner Zusatz. Natürlich wollten sie noch, genau. Da gab es natürlich auch andere, die waren ein bisschen irritiert, fanden das vielleicht ein bisschen zu unausgewogen und. Es ist auch wichtig, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen. Und ich habe das auch gesagt, es ist eigentlich gut. Mich freut das, wenn eine Predigt oder wenn ich hier vorne was weitergebe und das löst Reaktionen aus, ja, positive wie auch negative. Genau, und heute kommen wir zu einem auch sehr, sehr wichtigen Thema, nämlich das Thema Paare. Das ist sozusagen die andere Seite. Vielleicht war es letztes Mal vor 2 Wochen das erste Mal für den einen oder anderen, dass ein Pastor es wagt, das Single-Sein als so etwas Positives herauszustellen und die Ehe auf der anderen Seite als so etwas Schweres, oder? Eigentlich ungewöhnlich. Nun, heute möchte ich euch sagen, natürlich ist die Ehe etwas Schweres. Ja, aber auch was Schönes. Ja, also wie gesagt, ich möchte heute versuchen, etwas aufzuzeigen über die Ehe. Und ich hoffe, es gelingt mir, das rüber zu kriegen. Ich habe in der letzten Woche innerhalb von 2,5 Tagen ein 300-seitiges Buch durchgearbeitet und ich bin wirklich jetzt nicht der große Bücherleser. Bei mir dauert das echt länger und da habe ich mich echt schwer getan, aber dieses Buch war es wert. Das ist ein brandneues Buch rausgekommen im Brunnen Verlag und dieses Buch heißt Ehe von Timothy und Kathy Keller. Hat das jemand von euch mal gelesen? Sicher nicht, ja, das ist nämlich ganz neu. Und ich möchte euch ermutigen, dieses Buch von den Kellers zu lesen. Tim Keller ist einer meiner Favoriten überhaupt, so was Schreiber betrifft. Er hat auch dieses bekannte Buch geschrieben, Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Auch ein sehr schönes Buch übrigens, ja. Schön in Gold und so weiter. Aber dieses Buch hier lohnt sich zu lesen. Ich werde heute etwas machen, was ich normalerweise nicht mache. Ich werde heute relativ viel aus diesem Buch herausnehmen. Ja, ich kopiere nicht gern Sachen von irgendwelchen Leuten, aber heute sage ich das schon im Vorfeld. Ich werde einiges daraus nehmen, weil es hat mich sehr, sehr angesprochen, was Tim Keller, seine Frau, schreibt. Ein spezielles Kapitel alleine und ansonsten war das eigentlich auch so eine gemeinsame Entstehung von diesem Buch. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Urlaubslektüre. Also wer noch eine Urlaubslektüre sucht, Amazon oder wo, ja, das darf man ja schon gar nicht mehr sagen heutzutage, irgendwo bestellt es halt, ja, christliche Büchertruhe und dann nehmt das mit, klasse Buch. Ich möchte euch aber zu Anfangs bitten, Epheser 5 aufzuschlagen. Epheser 5 ab Vers 18, das sind diese ganz bekannten Verse über die Ehe. Die werden sehr häufig zitiert, auch in einer Trauung und so weiter. Stehen noch manche Dinge drin, die der ein oder andere nicht so ganz nachvollziehen kann, manchmal auch nicht nachvollziehen will. Und wir werden uns diese Verse anschauen. Und ich beginne eigentlich mit den Schlussversen von diesem Abschnitt. Und zwar, das ist auch mein erster Punkt, das Geheimnis der Ehe. Da heißt es im Vers 31, Epheser 5, Vers 31. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also, Paulus, der Schreiber des Epheserbriefes, definiert die Ehe als ein Geheimnis. Und es ist tatsächlich ein Geheimnis. In vielfacher Weise. Wenn du Single bist, dann kommt es immer darauf an, wie du die Ehe anschaust. Natürlich auch, wenn du verheiratet bist, dann wird sich der Blick vermutlich ein bisschen verwandeln und du wirst vielleicht sagen, okay, ich hatte vorher ein bisschen andere Vorstellung gehabt davon. Das hängt auch sehr stark mit den Ehen, von den Ehen ab, die wir beobachtet haben. Und die beste Ehe, die wir beobachten konnten, in der Regel, wenn du nicht mit einer alleinerziehenden Mutter oder so aufgewachsen bist, dann hast du ein Ehepaar, nämlich deine Eltern gehabt. Und je nachdem, wie die Ehe lief, wirst du ein positives Bild haben von der Ehe oder ein negatives Bild. Ja? Und wenn du halt aufgewachsen bist mit einem negativen Bild, dann wird es relativ schwer, dich mit diesem Bild, mit dem positiven Bild anzufreunden. Dann kann es auch sein, dass du vor 2 Wochen den einen oder anderen Konflikt hattest, da wurdest du vielleicht bestätigt, jawohl, es ist tatsächlich so, Ehe ist ja furchtbar. Ja? Aber das möchte ich gar nicht sagen. Das liegt an der Prägung, je nachdem, was du mitbekommen hast. Letztendlich sagt Paulus, wenn 2 Menschen sich vereinen, können die beiden Menschen durch die Ehe besser verstehen, was Jesus für uns getan hat. Das sagt Paulus hier. Ich zitiere mal P.T. O'Brien, der hat Folgendes gesagt. Die Ehe ist eine Miniaturausgabe der Schönheit des himmlischen Bräutigams und seiner Braut. Und durch all dies enthüllt sich das Geheimnis des Evangeliums. Hört sich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen geschwollen an, aber das Geheimnis der Ehe hängt sehr stark mit der Beziehung zusammen, die Jesus zur Gemeinde hat. Das steht hier in diesen Versen drin, die ihr hier sehen könnt. Und tatsächlich hängt das sehr stark zusammen. Vor 2 Monaten hat Pastor Chuck Smith ein Interview gegeben. Er ist ja sozusagen der Vater des Jesus People Movements und sozusagen auch der Gründer der ersten Calvary Chapel weltweit. Wir gehören ja zu der Calvary Chapel Bewegung. Und er wurde gefragt, was das Geheimnis seiner über 60 Jahre anhaltenden glücklichen Ehe ist. Und er sagte Folgendes: Das Geheimnis liegt nicht darin, wie ich meine Frau am besten meistern konnte oder wie sie mich am besten meisterte, sondern darin, dass wir uns beide von Jesus Christus haben meistern lassen. Ja? Wir werden im Laufe der Predigt oder des Vortrags hier noch ein bisschen mehr verstehen, was es damit auf sich hat. Und das ist wichtig für euch, liebe Paare. Und es ist auch wichtig für euch Singles zu sehen und auch eine Perspektive zu bekommen für die Ehe, was das überhaupt bedeutet. Also das Geheimnis der Ehe. Es heißt im Kapitel 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Die Frage ist, was haben diese Verse zu tun mit der Ehe? Interessanterweise stehen diese Verse vor den Versen über die Ehe. Ja? Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich muss zu meiner Schande bekennen, mir eigentlich gar nicht so. Ja, das sind ja immer die Überschriften in der Bibel und ich habe das immer ein bisschen separat genommen. Aber Paulus, da gab es ja keine Überschriften in dem Sinn, ja, sondern Paulus führt diese Verse voran, diese Sätze voran, bevor er über die Ehe spricht. Denn es geht bei diesem Punkt, und das ist ganz wichtig für starke Paare, um die Kraftquelle der Ehe. Nämlich um richtig stark zu sein in der Ehe, brauchen wir Kraftfutter, brauchen wir Sprit. Ja, das ist wichtig. Diese Verse hier, wie gesagt, stehen vor dieser Anweisung für Paare, was nichts anderes bedeutet. Als um starke Paare zu sein, hat Gott uns so geschaffen. Ihr werdet merken, Gott kommt immer mit da rein. Also ich halte hier keinen Vortrag einfach über wie können wir starke Paare sein, sondern es ist immer gekoppelt mit der Beziehung zu Gott. Das ist nicht, weil wir hier halt ein frommer Laden sind, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass Gott uns so geschaffen hat, dass Ehe eigentlich nur funktioniert. Und das ist wiederum Punkt 1, das Geheimnis der Ehe. Wir brauchen eine Kraftquelle von außen. Und wenn wir das nicht verstehen und wir meinen, wir werden das selbst schaffen mit eigener Kraft, dann ist das völlig logisch, dass die meisten Ehen, die heute geschlossen werden, irgendwann in der Scheidung enden. Oder zusammengekittet werden, aufgrund sozialer Verpflichtungen, aufgrund von finanziellen Verpflichtungen, aufgrund von Kindern und so weiter. Ich vermute, dass die Zahl noch viel höher wären von Scheidungen, wenn diese Verpflichtungen nicht noch da wären. Ja? Und tatsächlich beginnt das hier und der Grund ist eigentlich ganz einfach. Das ist nicht zu pessimistisch. Vielleicht denkt der eine oder andere, jetzt fängt er schon wieder an, über die Ehe so negativ zu reden. Das ist nicht pessimistisch, sondern das ist logisch. Schaut euch mal 1. Mose Kapitel 2, Vers 23 an. Da bekommt Adam seine Frau. Ja? Garten Eden, er bekommt seine Frau. Und was sagt er? 1. Mose 2, Vers 23. Dies ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Endlich, boah, klasse. Er ist total begeistert, dass er da ein Gegenüber gefunden hat. Und man müsste eigentlich sagen, genau Adam, du hast recht. Sie ist Bein von deinem Bein. Sie ist so wie du. Und deshalb ist dein Gegenüber nicht Gott. Ja? Gott, den er vorher gehabt hat, der für alle seine Bedürfnisse gesorgt hat. Gott gibt Adam ein Gegenüber. Und er bekommt ein Gegenüber, es ist auch nicht seine Mutter, die genau weiß, was er braucht. Die gab es ja da in dem Sinn noch nicht, ja? Sondern es ist einfach ein Gegenüber. Und ein Gegenüber, was heißt denn ein Gegenüber? Ein Gegenüber heißt, es ist genau eine gleiche Person im Grunde genommen, mit gleichen Bedürfnissen und, man muss sagen, mit einer gleichen Ich-Bezogenheit, die wir alle haben. Wenn du mal 1. Korinther 13 liest, da steht Folgendes. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Ich lese das gern vor bei Trauungen. Ja? Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht. Sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und sie ist auch nicht nachtragend. Das ist ein schöner Vers, oder? Und wenn da so zwei Verliebte vor einem stehen und die schauen sich an, ja, genau. Ach, das ist so schön. Ach, das ist so toll. Aber das Problem beschreibt Keller so. Keller sagt Folgendes. Mit anderen Worten, Liebe ist genau das genaue Gegenteil von Ich-Bezogenheit. Manche Ehepaare merken bereits nach einigen Monaten drei Punkte. Erstens, ich merke, was für ein Egoist diese wunderbare Person wirklich ist. Zweitens, ich entdecke, dass sie sich in einem ähnlichen Lernprozess befindet und mir unter die Nase reibt, wie egoistisch ich bin. Ja? Und drittens, ich gebe ihr zwar teilweise recht, teilweise, finde aber, dass ihr Egoismus problematischer ist als meiner. Oder? Führt das zu einer Lösung? Nein. Es führt zu keiner Lösung. Es gibt eigentlich nur eine einzige Lösung in diesem ganzen Ding drin und die lautet, ich beschließe, meine eigene Ich-Bezogenheit als das große Problem zu sehen. Das ist die Lösung. Schau, und ohne diese Kraftquelle, die wir uns eben angeschaut haben, die Kraftquelle des Heiligen Geistes, ohne das ständige Auftanken meiner Seele in dieser Herrlichkeit Gottes, in der Abhängigkeit Gottes, kann ich nicht meine Interessen unter die meines Partners stellen. Oder es fällt mir schwer. Es ist schwer. Keller nennt das die sogenannte Ökonomie der Liebe. Er vergleicht es mit einem Bankkonto. Du kannst nur großzügig sein, wenn du genug Kohle am Konto hast. Ja, da kannst du verteilen. Aber wenn da nichts ist, kannst du nichts geben. Das ist der Punkt. Er sagt, wenn aber die einzige Quelle der Liebe und des Sinns in meinem Leben mein Ehepartner ist, hört genau hin. Du bist das Einzige. Du bist der einzige Mensch für mich, ja? Du bist die Quelle meines Lebens. Außer dir brauche ich nichts, nur deine Liebe und so weiter, ja? Wenn aber die einzige Quelle der Liebe und des Sinns in meinem Leben mein Ehepartner ist, dann ist jede Situation, wo er mich im Regen stehen lässt, ein psychologischer Super-GAU. Steht ihr? Das ist der Punkt. Der Schlüssel ist, dass ich mein Glück in meinem Leben unter das Glück des anderen stelle. Aber wie geht das? In Matthäus 16, Vers 25 sagt Jesus dieses Prinzip: Wer an sein Leben klammert, wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Es ist das gleiche Prinzip. Konkret, wie machen wir das? Wenn wir mal einen Streit haben, ja, eben wurde ja gesagt, wir sind ja hier das Traumpaar, aber wir haben tatsächlich auch ab und zu mal einen Streit. Ehrlich. Ja? Vielleicht genauso oft wie ihr. Aber was machen wir dann? Wir streiten uns und wir versuchen natürlich mit Argumenten hin und her zu werfen, aber oftmals ist es so, dass wir nachher irgendwann dann in die Stille gehen, ja, wenn man ausgestreitet hat und findet irgendwie keine Lösung, und man geht in die Stille und mir passiert das ganz häufig so, dass ich in der Stille erstmal Gott meinen ganzen Frust gebe. Und ja, so diese ganzen Geschichten, ja, wo ich mich überall im Recht fühle. Und es ist dann wie so ein Spiegel, fühle ich, habe ich manchmal den Eindruck, dass Gott dieses Bild rumdreht und ich sehe plötzlich meine Fehler. Ich erkenne das plötzlich im Lichte Gottes. Und ich werde irgendwie immer leiser, immer leiser, immer leiser. Und dann fange ich an, mich wieder an Gott anzuhängen. Und das ist so ein Prozess, ich habe das schon sehr häufig erlebt. Wir haben das schon sehr häufig erlebt. Und dann sagen, Gott, ich möchte diese Kraft haben. Und aus dieser Kraft heraus, aus dieser Vergebungsbereitschaft heraus, wieder auf den Partner zugehen. Und da sind wir auch, eigentlich nehme ich hier was vorweg, da sind wir auch bei dem Hauptsein. Wenn wir über das Hauptsein sprechen, dass der Mann das Haupt der Ehe ist. Das sind ganz schwierige Worte oder Frau, Unterordnung und so. Wir verstehen das leider völlig falsch. Hauptsein bedeutet hier, dass ich als Mann den ersten Schritt tue, zurück, hin zur Versöhnung, hin zum Vergeben, hin, ja, den unteren Weg zu gehen. Und wir erleben das immer wieder, dass das 20 Jahre jetzt, ja, dieses Jahr 20 Jahre verheiratet, und wie das Frucht wirkt, wie das gut ist. Und wir können das ganz offen hier sagen, als Bekenntnis, ohne diese Kraftquelle, wäre das schon längst gescheitert, das Projekt. Aber weil wir unseren Jesus haben, und der uns auch immer wieder ein neues Bild gibt, oder? Stimmt? Sarah hat genickt. Drittens, das Wesen der Ehe. Das Wesen der Ehe, wie gesagt, die Kraftquelle ist entscheidend wichtig. Das Wesen der Ehe, und da kommen wir zu diesen heißen Versen, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen in eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Denn wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Der Chinese, der letzte Woche hier gepredigt hat, hat von dem inneren Vakuum gesprochen am Anfang. Erinnert ihr euch? Er hat gesagt, es gibt ein inneres Vakuum in einem Menschen drin und dieses innere Vakuum kann nur durch Jesus Christus gefüllt werden. Er hat gesagt, das ist wie so eine Form in einem Menschen drin. Ich fand das ein ganz starkes Beispiel. Er ist nämlich der Erlöser unserer Seelen. Er ist der, den wir brauchen. Er ist der sozusagen, man kann sagen, der Erfolgsgarant für eine starke Ehe, für starke Paare, für eine Ehe, die Bestand hat. Und deshalb heißt es hier in der Einleitung oder im Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Unterordnung können wir nur verstehen. Und das ist wichtig, deswegen steht das am Anfang. Unterordnung können wir nur verstehen im Lichte dieser großen Lebensfragen, dass die geklärt sind, diese große Lebensfrage. Nämlich, dass wir unser Leben, dass du dein Leben Gott untergeordnet hast, Jesus untergeordnet hast. Ich habe das eben auch das Beispiel von Pastor Chuck Smith. Es funktioniert da, wo zwei Menschen sich beide Christus unterordnen. Darum sagen wir, Darum sagt die Bibel, es ist wichtig, dass wenn du dich verliebst in eine Person, wenn du beschließt, mit einer Person zusammen zu sein, dass wenn du ein Mensch bist, der sein Leben Christus untergeordnet hast, dass du dir auch so eine Person suchst, die das auch tut. Verstehst du? Wenn du dir eine Person suchst und sagst, naja, Hauptsache wir lieben uns, aber die Person kann das gar nicht nachvollziehen, dann ist das schwierig. Dann ist es extrem schwierig. Das ist wichtig, weil wir beides Menschen sind. Sarah und ich, du und dein Partner. Wir sind alles Menschen, die durch die Sünde gebrochen sind. Zwei unvollkommene Menschen. Jetzt lese ich euch mal ein krasses Zitat vor von dem Schweizer Philosoph Denis D. und verzeiht mir mein Nicht-Französisch-Kenntnisse Rougemont. Ja? Oder so ähnlich. Denis de Rougemont. Drückt das so aus. Jetzt hört genau hin. Wo es doch feststeht, dass die menschlichen Wesen beider Geschlechter für sich alleine genommen im Allgemeinen Nichtsnutze oder Neurotiker sind, warum sollten sie zu Engel werden, wenn sie paarweise auftreten? Okay? Es funktioniert. Es funktioniert, aber es funktioniert nur in dem Konzept der Unterordnung. Und Unterordnung ist das große Generalthema der Bibel. Schaut mal, Jesus Christus hat sich seinem Vater untergeordnet, indem er den Weg ging bis zum Kreuz. Und Jesus fragt seinen Vater, Vater, gibt es irgendeinen anderen Weg? Nein, es gab keinen. Okay, ich unterordne mich deinem Willen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Unterordnung ist das große Programm für dich und für mich, dass wir sagen, wir brauchen Erlösung. Ich bin ein Sünder, ich brauche Erlösung. Deshalb unterordne ich mich Jesus Christus, der sein Leben für dich gegeben hat. Ich kann in diesem Leben nicht selbst bestehen. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Und da komme ich zu Jesus. Er hat sein Leben gegeben. Er hat es am Kreuz für uns hingegeben. Das ist Unterordnung. Ohne das funktioniert nicht. Und die dritte Art von Unterordnung ist, die wir als Menschen erleben, die Jesus nachfolgen. Im Zusammenleben. Liebe funktioniert nur da im Zusammenleben, wo wir uns einander unterordnen. Und das gilt auch in der Ehe. Einander unterordnen in der Furcht Christi. Entscheidend ist Folgendes, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt dieser ganzen Predigt. Entscheidend ist Folgendes, wie siehst du deine Ehe? Tim Keller sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es eine Konsumbeziehung oder es ist eine Bundesbeziehung. Es ist entweder eine Konsumbeziehung oder eine Bundesbeziehung. Er beschreibt Konsumbeziehung so. Eine Konsumbeziehung besteht nur so lange, wie der Verkäufer die Bedürfnisse des Käufers zu einem für diesen akzeptablen Preis befriedigt. Bietet ein anderer Käufer eine bessere Leistung oder die gleiche Leistung zu einem günstigeren Preis, hat der Verkäufer keine Verpflichtung, die Geschäftsbeziehung zu dem alten Verkäufer aufrechtzuerhalten. Das ist eine Konsumbeziehung. Eine Bundesbeziehung hingegen ist das Wohl, da ist das Wohl der Beziehung wichtiger als die unmittelbaren Bedürfnisse des Individuums.
Wow.
Ich behaupte, am Anfang vieler Beziehungen ist oft so eine Art Konsumbeziehung da. Da steht Attraktivität im Vordergrund, Werbung natürlich, Investition, Argumente, Interessen, Schokoladenseiten. Ja, bei der Werbung zeigt man eigentlich nur das Positive. Das macht man natürlich, das ist ja völlig klar. Wenn man wirbt, zeigt man sich auch immer von der guten Seite. Was überhaupt nicht verkehrt ist. Es läuft eigentlich schon fast von selbst. Reize, Leidenschaft, all diese Dinge, Verlangen, Gefühle. Und das kann relativ lange anhalten. Aber es ist falsch, diese Beziehung auf dieser Konsumbeziehung, auf dieser Konsumebene weiter zu verfolgen. Denn das Problem ist, irgendwann stelle ich fest, das Produkt ist, ich sag's mal einfach so, das Produkt erfüllt die Anforderungen nicht, oder? Allein schon, wenn du was kaufst, einen PC kaufst, nach 3 Jahren, boah, ist das so lahm. Ja, ich brauche einen schnelleren. Was machst du? Ding in die Ecke, neuen kaufen. Oder du hast den Eindruck, die Daten stimmen ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Oder du fährst ein Auto, du hast, hey, da steht drauf, das hat 150 PS, da ist ja gar nichts dahinter. Du reklamierst. Das ist normal, wir sind so aufgewachsen, wir ticken so. Wir ticken so. Und das kann halt eben auch häufig dahin führen, dass ich irgendwann diese Erkenntnis habe, meine zu haben, ich habe den falschen Partner geheiratet. Moment, das stimmt irgendwie. Ja, aber sie hat doch vorher so das und das gesagt. Und ich habe gedacht, sie ist so und so. Und sie ist ja ganz anders. Keller schreibt ein Kapitel, ich habe mich fast nicht getraut, das zu sagen, sonst kriege ich wieder viele Schimpfe. Das überschreibt er, die Überschrift lautet, man heiratet nie den Richtigen. Ja, also allein deshalb solltet ihr euch das Buch schon kaufen. Das ist ja ein provozierender Titel, oder? Man heiratet nie den Richtigen. Der Ethiker Louis Smades sagte Folgendes. Als ich meine Frau heiratete, war mir kaum bewusst, auf was ich mich da einließ. Wie sollte ich wissen, wie sehr sie sich im Laufe der nächsten 25 Jahre verändern würde? Oder wie sehr ich mich verändern würde? Seit unserer Hochzeit hat meine Frau mit mindestens 5 verschiedenen Männern zusammengelebt. Und jeder der 5 war ich. Ja? Keller sagt, wenn man sich verliebt, denkt man, dass man diese Person liebt, was ja aber nicht wirklich der Fall ist. Ich habe diesen Menschen ja noch gar nicht richtig kennengelernt. Das braucht Jahre. Ich liebe meine Vorstellung von diesem Menschen und dies anfangs immer eindimensional und irgendwo schief. So, und Konsumdenken würde jetzt sagen, das stimmt nicht. Etikettenschwindel. Ich habe den Eindruck, ich muss hier immer reinpulvern. Ich habe mir doch eine Frau gesucht, die genau anders ist. Und jetzt ist es doch so. Aber der Punkt ist folgender. Ich möchte dich mit diesem Punkt nicht entmutigen, sondern ich möchte mit dem Punkt sagen, es ist ganz normal, nämlich wenn du diese Konsumbeziehung pflegst, dann wirst du früher oder später dastehen. Der Punkt ist, du musst ein Umdenken vornehmen und das Umdenken lautet Bundesbeziehung pflegen. Bundesbeziehung pflegen. Was heißt denn das? Bundesbeziehung pflegen lässt sich am besten erklären in dem Verhältnis, sagen wir mal, einer Mutter zu ihrem Kind. Gibt es hier Mütter? Hebt doch mal die Hand. Viele, ja. Du hast ein Kind und du liebst dieses Kind. Und du investierst alles in das Kind. 24 Stunden, rund um die Uhr. Natürlich auch die Väter, ja. Ich bleibe jetzt einfach mal bei den Müttern, okay? Ja. Nachts aufstehen und. Und es bringt dich manchmal wirklich an den Rande des Wahnsinns. Das kann man schon ab und zu mal sagen. Aber du hältst an diesem Kind fest. Du wirst es erziehen. Du bleibst dran. Egal, was auch passiert, dann kommt die Pubertät. Eine nicht so schöne Zeit. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Und trotzdem, du hältst daran fest, du investierst. Du bist frustriert, du investierst. Und es kann sein, du hast ein Kind mit 18 Jahren, was alle anderen für irgendwie komisch halt empfinden halten oder unattraktiv oder was auch immer. Aber du hältst an diesem Kind fest, weil du liebst dieses Kind. Und du bist bereit, alles für dieses Kind zu tun. Weißt du was? Das ist, was Bundesbeziehung ausmacht. Das ist Bundesbeziehung. Denn das ist im Grunde genommen das biblische Liebesmodell. Das ist das biblische Liebesmodell. Ist es nicht interessant? Das Kind hast du dir ja gar nicht selbst ausgesucht. Oder? Wie gut. Ich meine, immer mehr kommt es ja dahin, dass man sich Kinder schon fast zusammenstellen kann mit all dem, was man gerne haben möchte. Aber in der Regel ist es doch so, du hast gar keinen Einfluss groß darauf. Klar, erziehungsmäßig, aber Kinder sind völlig unterschiedlich. Aber du investierst dich da rein. Eine Ehe ist auch so eine Art Bund. In Malachi 2, Vers 14 steht, die Frau deines Bundes. Die Frau deines Bundes. Bei einer Trauung kommt das sehr stark zum Ausdruck. Und deshalb, ihr lieben Leute, ist Trauung so wichtig. Das gerät immer mehr ins Hintertreffen. Lass mich das auch kurz einschmeißen. Ja? Wenn du sagst, oh, wir können ja standesamtlich heiraten, das ist ja lang gut. Natürlich ist das gut. Diese Ehe ist auch geschlossen. Die ist auch vor Gott geschlossen. Aber Trauung ist der Punkt, wo dieser Bund geschlossen wird zwischen den zwei Menschen. Da wird ein Bund geschlossen. Und dieser Bund, der soll unverbrüchlich sein. Da sagen sich die zwei, wir bleiben zusammen in guten und bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet, uns scheidet. Das ist allein schon krass, oder? Wie kann man das? Das ist ein Geheimnis, dass zwei Menschen sich das überhaupt zusprechen können. Und das ist tatsächlich möglich. Aber es ist nur möglich auf dieser Bundesebene. Wir lieben uns, aber es ist nicht die Liebe des Augenblicks, die das ausmacht, sondern wir schließen einen Bund miteinander. Wir sagen Ja zueinander. Und wir wollen den Weg gemeinsam gehen. Und das ist absolut entscheidend und wichtig. Wisst ihr, ich muss das zu meiner eigenen Schande auch bekennen. Wenn ich etwas kaufe oder wenn ich Urlaub buche, dann bin ich ständig am Wühlen und gucke und vergleiche und mache und tue und will wirklich das Beste haben. Ja? Und ich weiß noch, wo wir uns damals ineinander verliebt haben, Sarah und ich, dann habe ich ihr Briefe geschrieben. Ich traue mich bis heute nicht mehr, die Briefe anzuschauen, ja, wo ich alles so reingeschrieben habe, ja, was ich alles noch für Vorstellungen habe, ja, wo vielleicht noch die Reise hingeht. Kannst du damit? Ist das okay? Ja, vielleicht gehen wir mal nach Südamerika in die Mission, dann zu den Eskimos und dann lautet so Zeugs rein. Und Sarah dachte, was will der eigentlich? Ich wollte ganz sicher gehen, ja, dass das alles stimmt. Und vielleicht auch, dass man dann später sagen kann, ich habe doch damals das geschrieben, oder? Ja. Versteht ihr? Aber das war Konsumbeziehung. Wir haben das in der Liebe miteinander die Entscheidung getroffen, aber da war vieles auf Konsum. Und dennoch, als wir unser Ja-Wort uns gegeben haben, war klar, war für uns sowas von klar, dieses Ja-Wort ist bindend für uns. Das ist binden und wir müssen alles, alles daran setzen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Alles. Noch ein Wort zum Hauptsein. Vers 23 steht, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Das bedeutet schlicht und ergreifend, ich habe es versucht eben auch mal kurz anzusprechen, als Mann hast du die Verantwortung für diesen Weg der Unterordnung. Das ist kein Widerspruch. Du bist nicht Haupt. Ja, das muss ich auch nicht sagen. Das begreifen wir ja auch. Das Haupt jetzt nicht heißt, ich bin der Boss in dem Laden drin, sondern du bist verantwortlich für diesen gemeinsamen Weg der Unterordnung. Diesen gemeinsamen Weg der Unterordnung zu gehen. Du bist verantwortlich für deinen Partner, für deine Frau. Diesen Weg zu gehen und immer auch wieder diesen Weg einzuschlagen, immer wieder diesen Weg zu suchen. Es ist so, auch geistlich. Eigentlich bist du verantwortlich für das geistliche Leben. Wenn deine Frau immer die ist, immer diejenige ist, die sagen, ja, können wir vielleicht mal beten? Ich habe keinen Bock. Ja, tu immer mit der... Nein, es ist deine Verantwortung als Mann. Es ist deine Verantwortung. Du bist der Priester des Hauses. Das hört sich vielleicht für einige ziemlich konservativ an. Nein, Gott hat dich so geschaffen. Das hat Gott in dich hineingelegt. Deine Frau mitzutragen und durchzutragen, auch wenn sie emotional im Keller drin ist, ihr zu helfen, um diesen Weg zu gehen. Und nur um diesen Weg zu gehen, muss ich halt bereit sein, von diesen alten Vorstellungen loszulassen. Die Bibel spricht sogar davon, das haben wir vorhin gesehen, wenn das Alte nicht stirbt, kann das Neue nicht leben. C.S. Lewis sagt Folgendes. Wir müssen verstehen, was es heißt, wenn Christus sagt, nichts sei lebendig, es sei denn, es stürbe. Er sagt weiter, es ist einfach sinnlos, einen Reiz festhalten zu wollen. Das ist das Unvernünftigste, was wir tun können. Lassen wir ihn verblassen, lassen wir ihn sterben und gehen wir durch diesen Zustand des Todes hindurch zu einem ruhigeren Interesse und Glück und wir werden entdecken, dass wir in einer Welt ständig neuer Reize leben. Ja, das ist wichtig. Nicht an irgendwelchen oberflächlichen Dingen und Klischees festzuhalten, sondern zu sagen, und wir gehen jetzt diese Reise. Kennt ihr das Buch die Pilgerreise? John Bunyan, eine starke Geschichte. Und die Ehe ist eine wunderbare Möglichkeit, diese Reise einzugehen. Aber wenn du dich immer aufhältst und sagst, das ist mir alles zu gefährlich, wir bleiben lieber bei diesen oberflächlichen Dingen, dann wirst du diese Reise nie vollenden können. Und das ist eigentlich tragisch. Keller sagt, und so
wird eine Leidenschaft in unserer Beziehung, so wird sich eine Leidenschaft in unserer Beziehung entwickeln, aber eine andere Leidenschaft, so ähnlich wie ein lauter, aber flacher Gebirgsbach anders ist als der ruhig dahinfließende, aber viel breitere und tiefere Fluss. Das ist Gottes Wunsch mit uns. Aber das geht nur, wenn wir bereit sind, in diesen Bund einzutreten. Nur wie mache ich das? Und da kommen wir zu dem vierten Punkt, die Aufgabe der Ehe. Da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ich glaube, es gibt vier Aufgaben. Auch hier wieder, diese vier Aufgaben hat auch Tim Keller in seinem Buch ziemlich stark herausgestellt. Und eine Aufgabe war für mich, neu das zu definieren, aber es macht völlig Sinn. Die erste Aufgabe der Ehe, Freundschaft leben. Was bedeutet das? Wie hat Jesus noch gesagt? Im Johannes 15 hat Jesus gesagt, im Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und genau das ist meine Aufgabe als Ehemann. Und zwar, wir sind auf einer Reise. Wir sind auf einer Reise und die Reise hat ein Ziel. Und der Weg ist nicht das Ziel, sondern wir sind auf dem Weg zum Ziel. Und diesen Weg gilt es, gemeinsam zu gehen. Mit meinem engsten Gefährten. Mit meinem engsten Freund. Wir waren neulich auf der Straße gewesen, im Rahmen von der Evangelisation und sprachen mit einem jungen Paar. Und da frug der Rui sie, seid ihr befreundet? Da antworten sie, nein, wir sind nicht befreundet, wir sind zusammen. Okay? Also wenn jetzt nicht viel, zusammen ist die Steigerungsform von Freundschaft, versteht ihr? Weil ich habe 416 Facebook-Freunde, aber zusammen ist die Steigerungsform. Aber es ist genau umgekehrt. Zusammen ist man eigentlich schnell, aber Freundschaft ist das Tiefere, ist das Wesentliche, ist es eigentlich. Und das will ich versuchen zu erklären, was das bedeutet. Das ist ganz Inniges. C.S. Lewis sagt, Liebende in einer erotischen Verbindung schauen einander an. Ist logisch, oder? Freunde dagegen stehen Seite an Seite und schauen zu dem gleichen Gegenstand hin, das sie bewegt und in ihren Bann zieht. Das eine schließt natürlich das andere nicht aus. Okay? Das ist ja, wenn wir von Partnerschaft, von Ehe reden, da gehört auch die Erotik mit da rein. Das möchte ich nicht ausschließen. Aber C.S. Lewis macht deutlich, das alleine ist zu wenig. Es ist wichtig, dass man als Partner nicht nur sich anschaut, sondern dass man einen gleichen Blick hat auf eine Sache. Er sagt weiter Folgendes, und jetzt versucht euch mal zu konzentrieren. C.S. Lewis ist nicht immer ganz so einfach. Freundschaft entsteht, wenn zwei oder mehrere entdecken, dass sie eine Einsicht, ein Interesse oder auch einen Geschmack teilen. Liebst du mich, bedeutet in dieser Art von Liebe, erkennst du dieselbe Wahrheit. Interessant, oder? Liebst du mich? Ich liebe dich. Bedeutet, erkennst du dieselbe Wahrheit oder vielleicht auch beschäftigt dich dieselbe Wahrheit. Deshalb können jene mitleidserweckenden Leute, die einfach einen Freund brauchen, nie einen finden. Das ist es ja gerade. Wir können nur Freunde haben, wenn wir noch etwas anderes als Freunde haben wollen. Das ist echt mal eine Sache, wo man mal drüber nachdenken muss. Ich will einen Freund. Ich will einen, der mich liebt. Aber das steckt mehr dahinter, hinter dem Begriff. Erkennst du dieselbe Wahrheit, wo die ehrliche Antwort lauten würde, ich erkenne nichts und die Wahrheit ist mir egal, aber ich will einen Freund, kann keine Freundschaft entstehen. Eine Freundschaft muss einen Inhalt haben, selbst wenn es nur eine Leidenschaft für Domino oder weiße Mäuse ist. Wer nichts hat, hat nichts zu teilen. Wer kein Ziel hat, kann keine Reisegefährten haben. Und ihr kennt diese berühmten Kinofilme, wo sich Leute zusammentun und werden Gefährten. Ja, eins zum Beispiel Herr der Ringe. Ich weiß nicht, wer das von euch gesehen hat. Dort geht es um eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus völlig verschiedenen Hintergründen, die eigentlich noch nicht mal so Sympathie füreinander haben. Aber sie verbindet ein gemeinsames Ziel miteinander und diese gemeinsame Aufgabe, die sie haben, schweißt sie zusammen. Ja? Das schweißt sie zusammen. Sie sind einander Retter und Mahner, könnte man sagen. Auf diesem Weg zum Ziel. Das ist wichtig. Ich habe das erste Mal erlebt, als ich damals Anfang 20 in der Bundeswehr war, in der Armee. Da habe ich das erlebt. Wir wurden zu sechs in eine Bude reingesteckt, völlig unterschiedliche Typen. Aber innerhalb von 2 Wochen, ich habe noch nie so intensiv Freundschaft erlebt wie in dieser Zeit. Das waren ganz unterschiedliche Leute, unterschiedliche. Ich hätte mich normal nie mit den Typen abgegeben. Aber uns hat was verbunden. Wir hatten ein gemeinsames Ziel, wir hatten einen gemeinsamen Feind. Das waren nicht die Russen damals, sondern das waren die Vorgesetzten. Ja. Aber wisst ihr, das hat uns zusammengebunden und mir fiel dieses Beispiel dazu ein. Und das ist genau diese Geschichte in der Ehe. Wenn du einen Partner, wenn ihr verheiratet seid, ihr habt ein gemeinsames Ziel vor Augen. Ihr lebt nicht einfach um euer Selbstwillen. Du lebst nicht da, dass dein Partner dir halt eben alles gibt, was dir braucht. Und wenn er dich enttäuscht, dann ist gerade Trauer und was weiß ich alles da, Verzweiflung. Sondern ihr habt einen gemeinsamen Freund. In Sprüche 2, Vers 17 wird der Ehepartner als der beste Freund dargestellt. Alup heißt das im Hebräischen. Ja? Man könnte das so ausdrücken. Wozu ist die Ehe da? Dazu, dass beide, der Mann und die Frau, einander helfen, zu den herrlichen neuen Menschen zu werden, der neuen Schöpfung, die Gott uns versprochen hat. Der gemeinsame Horizont, zu dem sie hinschauen und unterwegs sind, ist der Thron Gottes und das heilige, fleckenlose, makellose Wesen, das wir einst haben werden. Das haben wir jetzt noch nicht. Ich bin es nicht und mein Partner ist es auch nicht. Aber wir sind unterwegs zum Ziel. Und wir setzen alles daran, um dieses Ziel zu erreichen. Keller sagt, ich kann mir kein größeres gemeinsames Ziel vorstellen. Und darum kann eine Ehe, in deren Zentrum eine innige Freundschaft zwischen zwei Christen steht, Höhen erreichen, die mit keiner anderen Vision von der Ehe möglich ist. Kathy Keller, seine Frau, sagt dazu Folgendes. Die meisten Menschen, die auf der Suche nach einem Ehepartner sind, suchen eine fertige Statur, wo sie eigentlich einen tollen Marmorblock suchen sollten. Nicht um selber die Person zu schaffen, hört genau hin, darum geht es nicht. Nicht um selber die Person zu schaffen oder zu meißeln, die sie wollen, sondern um zuzuschauen, was für eine Person Jesus hier schafft. Das gibt einem eine völlig neue Perspektive. Merkt ihr? Natürlich führt das in so eine Ernüchterung. Mein Partner ist nicht Gott. Mein Partner kann nicht alle meine Bedürfnisse erfüllen. Mein Partner verändert sich genau, wie ich mich verändere in dem Prozess. Aber es ist wichtig, es ist toll, einander zu beobachten auf diesem Weg, auf dem wir unterwegs sind. Als mal Michelangelo gefragt wurde, wie er seine prächtige Davidskulptur geschaffen habe, soll er geantwortet haben, ich habe in den Marmor hineingeschaut und dann alles weggemeißelt, das nicht David war. Ja? Oh bitte, hier geht es nicht darum, dass wir anfangen zu meißeln. Das machen wir immer. Ich meißel ja immer an meinen Partner. Sondern wir lassen Gott meißeln. An mir, ja, wir lassen das zu. Keller sagt, wer einen Ehepartner sucht, sollte in der Lage sein, in den anderen hineinzuschauen, zu sehen, was Gott dort tut und sich darauf zu freuen, an dem Prozess der Befreiung des neuen Ichs, das da gerade entsteht, teilzuhaben. Wie gesagt, es soll dir tatsächlich die Angst nehmen. Das bedeutet, was kommt denn danach? Das musst du jetzt noch gar nicht wissen. Sondern ihr seid gemeinsam unterwegs zu dem Ziel. Und dadurch, dass beide sich gemeinsam darauf einlassen, dass sie sagen, wir schließen keine Konsumbeziehung, wir schließen einen Bund miteinander, in guten wie in bösen Tagen. Und wir lassen es zu, dass Gott mich verändert, dass er Sarah verändert und dass wir gemeinsam vorwärts gehen können. überlegt euch das mal, mit dieser neuen Sichtweise Partnerwahl einzugehen. Jetzt kommt ein Single in einen Raum, da sind 10 Frauen, junge Frauen, die er noch nie vorher gesehen hat. Und er denkt sich, okay, die könnte vielleicht sein, die. Und er sucht sich 3 Frauen aus, von denen er denkt, die könnten sein. Natürlich geht er vom Äußeren aus. Ja? Er wird genau wissen, was für ihn passt. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Ja, zu dünn, ja, das ist ja heute nicht zu groß, nicht zu klein. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Er wird vermutlich diese Person gar nicht sehen, die eigentlich viel besser zu ihm passen würde. Weil sie gleich tickt wie er. Weil da eine Basis da ist für eine Freundschaft, für eine gemeinsame Vision, für eine gemeinsame Linie, für ein gemeinsames Leben. Deshalb ist es auch wichtig, dass man sich kennenlernt, dass man Dinge macht. Deswegen sollten wir als Gemeinde auch Dinge hier machen, wo man auch als Singles unterwegs sein kann und sich besser kennenzulernen. Und deshalb habe ich ja vor 2 Wochen gesagt, dass man auch sich von Gott korrigieren lässt in dem, was man an Vorstellungen, an Bilder in sich drin hat. Das andere ist Wahrheit leben. Wahrheit leben. Das heißt, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad des Wortes, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht, darstelle, nicht mit Flecken oder Runzeln oder irgendetwas dergleichen, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wahrheit leben. Schaut mal, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Tim Keller vergleicht die Ehe wie eine alte Straßenbrücke. Okay? Da ist eine alte Straßenbrücke, die sieht tadellos aus, aber die hat ein Problem. Die hat ganz feine Haarrisse. Wisst ihr, was das ist? So ganz, ganz feine Risse, die sieht man nicht. Das Problem ist nur, wenn jetzt ein dicker Sattelschlepper da drüber fährt, dann reißen diese Haarrisse auf und diese Brücke wird sozusagen unpassierbar. Und das ist eine Tragödie. Tim Keller sagt, wenn 2 Menschen heiraten, dann ist dein Partner wie dieser Sattelschlepper, der über diese Brücke fährt. Also jetzt nicht äußerlich. Ja? Versteht ihr? Aber jetzt schaut mal, in der Ehe fährt jetzt plötzlich dieser Sattelschlepper über deine Brücke und wah, da reißt was auf. Was ist jetzt die typische Reaktion? Der Partner macht mich fertig. Ja? Meine Frau, mein Mann. Vorher ging es mir gut und jetzt brechen diese Dinge auf. Nein, der Partner hat das nicht kaputt gemacht, sondern es ist die Ehe, es ist die Wahrheit, die aufbricht. Niemand kennt dich so gut wie dein Partner und es ist völlig normal. Und mir ist das so deutlich nochmal geworden. Deswegen möchte ich auch alle ermutigen, auch die vielleicht Angst haben vor Ehe, diesen Prozess einzugehen, weil Ehe ist von ein gottgewollter Prozess, uns zu den Menschen zu machen, die wir sind. Das kann natürlich, klar, im Single-Dasein auch geschehen. Aber dieser Weg ist natürlich schwer in der Ehe, weil es verletzt all eben auch. Aber es ist wichtig, uns zu den Menschen zu machen, zu denen Gott uns haben möchte. Das passiert über viel Zerbruch. Das passiert über viele Niederlagen. Das passiert über manche Punkte, manche Grenzerfahrungen, dass ich sage, das hat keinen Zweck mehr. Ich mache jetzt schon 1 Jahr, 2 Jahre machen wir daran rum. Diese Ehe ist nicht mehr zu retten. Doch, sie ist zu retten. Sie ist zu retten. Gott ist im Prozess drin. Gott ist daran, etwas völlig Neues zu schaffen. Es ist die Wahrheit. Die Ehe hat die Kraft der Wahrheit. Die Ehe hat die Kraft der Wahrheit, dich zu verändern, dich zu dem Mann und zu der Frau nach Gottes Herzen zu machen. In allen anderen Beziehungen, wo du drin bist, kannst du fliehen. Aus dem Job, aus dem Hauskreis, aus der Freundschaft. Die Ehe, du kannst nicht fliehen, du bleibst drin. Diese Kraft der Wahrheit ist da. Eine meiner letzten großen Entdeckungen war zum Beispiel gewesen, dass ich keine Grenzen habe in meinem Leben. Das hat immer zu Konflikten geführt zwischen Sarah und mir. Ja, weil Sarah fühlte sich manchmal als die Bremse in unserer Ehe. Weil sie gesagt hat, nee, das geht jetzt einfach nicht. Ja, und das hat dann Konflikte ausgelöst. Wir haben später erst erkannt, das Problem war nicht sie, das Problem war ich, weil ich in meinem Leben keine Grenzen habe. Ich kenne das nicht. Da sind Verletzungen da, da sind Dinge da. Wo sind denn jetzt die Grenzen? Und Gott hilft mir, in diesem Prozess durch meine Frau, durch Sarah, diese Grenzen zu erkennen. Aber da muss man erstmal hinkommen. Es hat 15 Jahre gebraucht, eigentlich, um das mal richtig zu realisieren. Das war der Grund, warum es immer wieder Konflikte gab. Und so gibt es tausend andere Sachen, die man aufzählen könnte. Es ist tragisch, wie heute Menschen von einer Ehe in die andere stolpern. 2, 3, 4 Ehen. Und immer wieder diesen gleichen Kreislauf durchmachen. Von Verlieben, Desillusionierung, Ablehnung und Flucht in die nächste Beziehung. Nur weil ihnen die Wahrheit vor Augen geführt wird. Das machen auch viele Leute Gemeindehopping, ja? Gemeindehopsen, von einer Gemeinde in die andere. Da wird einem die Wahrheit vor Augen geführt. Man geht in die nächste Gemeinde, man schimpft über die Gemeinde, über den Pastor und wie können die nur. Und dann geht man zur nächsten Gemeinde und das wiederholt sich immer wieder. Und irgendwann landet man wieder bei der ersten. Ja. Gut, ich komme jetzt schon zum Schluss fast. Liebe leben, lass mich das abkürzen. Liebe leben. Wahrheit ohne Liebe ist brutal. Liebe ohne Wahrheit, das ist Wischiwaschi, da kommt nichts ans Licht, da werden Dinge überdeckt. Diese zwei Dinge gehören zusammen. Schau mal, dein Partner kennt dich wie kein anderer. Du kannst in der ganzen Welt irgendwelchen Leuten was vormachen, selbst in der Seelsorge. Du kannst in einem seelsorgerlichen Gespräch dich immer noch von einer bestimmten guten Seite zeigen. Aber in der Ehe funktioniert das nicht. Deshalb gibt es auch in der Ehe Streit. Dein Partner, du hast eigentlich, und das ist auch sehr gefährlich, du hast eigentlich eine wahnsinnig scharfe, gefährliche Waffe in der Hand. Du kennst die Schwächen deines Partners. Du kannst ihn mit einem Ding erstechen. Du kennst die Schwächen. Und wenn du genau in diese Schwäche reinstichst und hämmerst, dann kannst du deinen Partner fertig machen. Und deswegen ist das so tragisch. Und deswegen brauchen wir immer wieder die Unterordnung unter Christus. Und darum brauchen wir die Liebe. Darum brauchen wir die Liebe. Das ist extrem wichtig. Die zwei Dinge gehören zusammen. Und wenn dein Partner, du sagst vielleicht, mein Partner liebt mich ja gar nicht. Soll ich dir mal sagen, allein schon die Tatsache, dass dein Partner gewillt ist, mit dir zusammenzuleben, ist schon ein Grund der Liebe. Er kennt dich wie kein anderer. Er kennt mich. Ich bin so dankbar, dass Sarah jetzt schon längst die Löffel hingeschmissen hat. Ja? Das ist so. Das ist allein schon ein Grund zu lieben. Und wenn dieser Mensch dann noch zu dir sagt, obwohl er dich so gut kennt, kennt ja dieses Lied, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Wenn dieser Partner das noch sagt, boah, das ist, mach dir mal Gedanken darüber. Das ist stark. Weil diese Person kennt dich wie keine andere Person. Und trotzdem ist diese Person gewillt, bei dir zu bleiben. Und vielleicht auch ein Wort an die gläubigen Schwestern und Brüdern, die mit einer Frau zusammen oder einem Partner zusammenleben, der keine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Für deinen Partner ist es ganz schön schwer, mit dir zusammenzuleben. Weil du hast etwas, das kann er gar nicht nachvollziehen. Und wenn diese Person dann noch sagt und dennoch, okay, ich kann das nicht nachvollziehen, was du immer da hast mit deinem frommen Zeugs da, aber ich möchte mit dir weiter den Weg gehen, dann ist das gewaltig. Dann ist das stark. Ich möchte dich ermutigen, aktiv zu werden und dran zu bleiben. Die Zeit würde viel zu weit führen, um jetzt auch noch sagen, wie Liebe aktiv wird. Aktiv werden, damit du, gibt es ja die Sprachen der Liebe, ja? Dass du die Sprache der Liebe sprichst des anderen. Dass du darauf achtest, ja? Wenn die Sprache der Liebe meines Partners die Zeit ist und nicht Geschenke, dann bringt es nichts, wenn ich sie mit Blumentöpfen überhäufe, aber keine Zeit habe für sie. Versteht ihr? Das muss man rausfinden im Reden, im Gesprächen oder Zuneigung überhaupt. Freundschaft haben wir drüber gesprochen, gemeinsamer Dienst in der Gemeinde. Das kann auch eine total tolle und gute Zeit sein. Früher haben wir Paaren empfohlen, am Anfang ihrer Beziehung ein Jahr mal auszusetzen, Dienst der Gemeinde. Das machen wir, sagen wir, das ist völliger Quatsch. Weil du gerade im gemeinsamen Dienst den anderen noch mal besser kennenlernen kannst, dich reflektieren kannst. Und auch da Beziehung zu Gott noch tiefer pflegen kannst. Das ist eine gute Sache. Natürlich nicht hier noch mehr tun, sondern wirklich auch sehen, was können wir gemeinsam machen, wo können wir uns einsetzen. Und ich möchte schließen mit dem letzten Punkt. Vergebung geben und empfangen. Das ist mein Abschluss heute. Wir haben mit der Kraftquelle begonnen, die in Jesus ist. In der Kraft seines Geistes. Und wir schließen mit Christus, nämlich mit dem Allerwichtigsten. Wir brauchen für unseren Partner ganz, ganz viel Gnade und Vergebung. Und dein Partner braucht auch ganz, ganz viel Gnade und Vergebung für dich. Das ist absolut klar. Keller beschreibt das mit dem Prinzip der Trommelschleifmaschine. Eine Trommelschleifmaschine, da schmeißt du zwei Edelsteine rein und die schleifen sich einander. Diese Trommel, die läuft einfach. Aber die würden sich zerstören, wenn die einfach so laufen würde. Sondern diese Trommelschleifmaschine braucht diese zwei Edelsteine und da kommt zusätzlich noch ein Gemisch rein, ein sogenanntes Schleifpulver. Und dieses Schleifpulver sorgt dafür, dass diese Edelsteine glatt werden und sich einander glatt schleifen. Siehst du, und das, was wir brauchen in unserer Beziehung, wir haben am Anfang angefangen mit der Kraftquelle, ist diese Kraftquelle, aber noch viel mehr. Wir brauchen Gnade und wir brauchen Vergebung. Und die bekommen wir von Jesus. Die bekommen wir von ihm ganz allein. Und die können wir weitergeben. Das ist ganz entscheidend. Ich zitiere noch einmal Keller. Wir können Gnade und Vergebung nicht selbst machen, sondern nur empfangen und dann wie ein Spiegel zum Partner hin reflektieren. Wenn ich Jesus am Kreuz sehe, wie er für mich starb, mir vergab, meine Sünde wegschleppte, wenn ich das wirklich sehe, das verändert alles. Er sah bis auf den Grund meines Herzens. Noch viel mehr wie dein Partner. Und doch hat er mich dennoch himmelhoch lieb. Und das versetzt mich in den Stand und gibt mir die innere Demut und den inneren Reichtum, aus der Kraft der Gnade zu leben. Und auch so meinem Ehepartner genauso zu begegnen. Lass mich schließen damit. Wenn ich Sarah anschaue, wir sind schon so viele Jahre zusammen, da bin ich unendlich dankbar, dass sie immer wieder diese Gnade und die Vergebung gehabt hat, dass sie mich liebt. Und dass sie das aus der Vergebung wiederum erfahren hat, was sie in Jesus hat. Wir sind nicht das Traumpaar. Wir haben auch viele Krisen durchlebt. Aber entscheidend ist, dass wir versuchen, diese Punkte zu beherzigen und umzusetzen und zu leben. Wir haben nie die Möglichkeit groß gehabt, mit professioneller Ehe-Therapie und was weiß ich alles, wenn diese Krisen kamen. Am Anfang, wir sind durch vieles alleine durchgelaufen. Würden das wahrscheinlich auch heute vielleicht ein bisschen anders machen. Aber Gott war da mit seiner Gnade. Und Gott hat uns geholfen. Und es ging nur von dem her, wie wir ganz persönlich unsere Beziehung auch mit Jesus gelebt und gepflegt haben. Und deshalb möchte ich uns alle ermutigen, das zu tun. Das, was ich euch hier weitergegeben habe, das ist natürlich auch wiederum nur ein Abriss. Auch das 300-seitige Buch über Ehe ist nur ein Abriss. Letztendlich müssen wir selbst durch alles durchgehen. Aber lass mich das sagen. Als Paar, an dem Zeitpunkt, wo ihr euer Ja-Wort gegeben habt, wo ihr euer Ja-Wort gegeben habt zueinander, hat Gott auch sein Ja-Wort zu eurer Beziehung gegeben. Und er hat versprochen, ich werde euch durchtragen. Ich werde euch durchtragen. Und kommt zu ihm, wendet euch zu ihm. Wenn ihr nicht weiterkommt, dann nehmt Hilfe in Anspruch. Nicht irgendwohin mal eine Therapie machen, sondern zu Menschen, die genau diese gleiche Sicht auch haben. Vielleicht auch mit einem Ehepaar, was schon lange mit Jesus unterwegs ist. Und ihr werdet erleben, wie Gott euch zu einem starken Paar machen wird. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du so viel Geduld mit mir hast. Herr, ich sehe das in meinem Leben und ich danke dir, dass du mir eine Frau an die Seite gestellt hast, die bereit war, diesen Weg auch zu gehen, die sicherlich schon viel oftmals den Grund gehabt hätte, die Flinte ins Korn zu schmeißen. Herr, ich bin so froh darüber, dass du mich persönlich auch durch Sarah verändert hast, Herr, dass ich ein anderer Mensch bin. Ich bin froh, dass ich nicht mehr der gleiche Mensch war wie vor 20 Jahren. Und ich danke dir dafür, dass du unsere Ehen dazu benutzt, dass wir geschliffen werden, dass wir zu dem gemacht werden, zu dem du uns haben möchtest. Ich danke dir dafür, dass du uns benutzt, in unserer Partnerschaft auf das Ziel vorwärts zu schauen und gemeinsam vorwärts zu gehen. Und alles, was an Projekten da ist, alles, was da ist, das steht uns sozusagen gegenüber, das nehmen wir gemeinsam in die Hand. Und da möchte ich dich bitten, dass du uns da hilfst, Gnade gibst und stärkst. Ich möchte dich nur mal für uns, unsere Singles bitten, dass du ihnen noch hilfst, auch die potenziellen Partner mit deinen Augen zu schauen. Wenn sie jemanden kennenlernen, dass du ihnen hilfst, einfach auch dieses größere Bild zu sehen. Und dass sie auch den Mut haben, diesen Weg zu gehen. Und das Wichtigste ist, dass das Gegenüber diese gleiche Liebe zu dir hat, dich an erste Stelle stellt, von dir gemanagt werden will und nicht vom Partner. So geh du mit uns, Herr. Mach du uns zu starken Paaren, zu starken Singles, zu starken Männern, zu starken Frauen. Und wir dürfen einfach nur sagen, hier sind wir. Danke, Jesus. Und wir wollen jetzt eins machen, wir wollen jetzt noch gemeinsam zum Abschluss, sozusagen auch zum Abschluss dieser Serie, das Mahl von Jesus feiern.